Herbert Kickl schließt sein Studium nicht ab. Er hält sich auch von studentischen Organisationen fern, auch von den Burschenschaften. Eine Telefonnummer auf einem Bierdeckel öffnet ihm schließlich den Weg zu den Freiheitlichen.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Kickl, Folge 2. Der ungewöhnliche Weg zur FPÖ.
Hallo, mein Name ist Gernot Bauer.
Und mein Name ist Robert Treichler. Gernot, wir haben in der ersten Folge des Podcasts gesprochen über die Jugend, über die Kindheit von Herbert Kickl. Jetzt ist er nach Wien gekommen. Wir schreiben ungefähr das Jahr 1988, er hat zu studieren begonnen. Darüber haben wir bereits ein wenig gesprochen. Was macht er eigentlich in dieser Zeit in Wien?
Er studiert und er wohnt in Ottakring im 16. Wiener Gemeindebezirk. Und offensichtlich gab es da schon eine gewisse Prägung. Denn einige Jahre später schildert Kickl dann in einem Interview, dass ihm aufgefallen ist, dass wir einzog dort in Ottakring, dass im Gemeindebau gegenüber die österreichische Bevölkerung noch in der Mehrheit war. Es hätte dann aber nicht lange gedauert und dann hätten sich die Verhältnisse geändert, denn er hätte damals als junger Mann keine österreichischen Kinder mehr gesehen, keine österreichischen Staatsbürger und ihm sei auch aufgefallen, dass immer mehr verschleierte und vermummte Frauen vor den Straßen, vor den Häusern gestanden wären. Man merkt also diese Migration, dieses Thema Migration in der Großstadt unter Anführungszeichen und Überfremdung, das hat Herbert Kickl offenbar schon als ganz jungen Mann, als Student in Wien frappiert. Ich meine, es ist natürlich, wenn man sich überlegt, es gibt sehr viele junge Leute, die nach Wien kommen vom Land und es ist nun mal so, in einer Großstadt gibt es mehr Zuwanderung, gibt es mehr Migranten. Das ist aber nicht nur in Wien so, sondern auch in Klagenfurt, in Villach, wo Herbert Kickl geboren ist, in Wels und in Salzburg.
Und natürlich erzählt er das in seiner Diktion, denn wie kann er wissen, welche Staatsbürgerschaft Leute haben, die im Haus gegenüber wohnen? Er wird das nicht kontrolliert haben.
Natürlich, vor allem wenn es ein Gemeindebau war, dann müssen sie österreichische Staatsbürger gewesen sein. Aber wer nicht ausschaut wie wir oder ist wie wir, ist vielleicht bei der FPÖ nicht immer automatisch auch als Staatsbürger erkennbar.
Ja, umgekehrt. Ne? Also der darf kein österreichischer Staatsbürger sein. Okay, wir wissen, Herbert Kickl hat sein Studium gewechselt und hat dann Philosophie studiert. Wie hat er das vollzogen? Musste er eigentlich seine Eltern um Erlaubnis bitten? Wie war das damals?
Seine Eltern ließen ihm wirklich freie Hand. Also er musste nicht fragen, was er studieren soll. Kann mich erinnern zur damaligen Zeit, wenn du gesagt hast, du studierst Politologie und Publizistik. Normale Eltern haben sich an den Kopf gegriffen und gesagt, studier was Gescheites, nämlich Jus, BWL, Medizin oder irgendwas auf der Technik. Herbert Kickls Eltern waren nicht so. Die ließen ihrem Sohn freie Hand. Wir haben im ersten Podcast erzählt, dass er zunächst Geschichte studierte. Warum? Er hat sich immer schon für geschichtliche Bücher interessiert. Da gibt es zum Beispiel Theodor Mommsens Klassiker von der römischen Geschichte. Auch später noch nennt er das als eines seiner Lieblingsbücher. Er protzte immer ein wenig mit seiner Bibliothek. Bilde mir ein, auch das Buch steht in seinem Büro hinter seinem Schreibtisch, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Naja, aber von der Geschichte wechselt er, wie gesagt, dann in die Philosophie und wird zum Rechtshegelianer.
An der Uni politisieren sich viele Studentinnen und Studenten und da hat man ja tatsächlich alle Möglichkeiten, sich zu politisieren. Tendenziell geht das eher in die linke Richtung, aber wie war das bei Kickl eigentlich? Was weiß man da?
Dass er kein Linke ist, haben wir auch im ersten Podcast schon in der ersten Folge herausgearbeitet. Aber er ist auch kein genuin Rechter, weil genuin Rechte, die treibt es zum Ring freiheitlicher Studenten oder auf die Buden von deutschen nationalen Burschenschaften, von Landsmannschaften, Sängerschaften oder zum Turnerbund oder den Chors. Kickl führt es nicht in dieses Milieu und man kann sagen, bis heute fremdelt Kickl ein bisschen mit dieser Welt der Kooperierten, obwohl diese in der FPÖ wieder sehr den Ton angeben, also fast ein Drittel aller Nationalratsabgeordneten der FPÖ kommen aus diesen sogenannten aus Burschenschaften, aus dem kooperierten Lager, aber Kickl kann mit denen nicht so richtig irgendetwas anfangen. Das heißt, er hatte eigentlich keine Vereinigung, keinen Männerbund, nichts, wo er irgendwie andocken könnte, auch für weitere Karriereschritte. Also beinahe wäre er ihm nichts geändert.
War er ein Außenseiter?
Er war ein bisschen ein Außenseiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht abends irgendwo hingegangen ist mit einem Freund und sie haben geredet über die Zukunft und was sollen sie jetzt tun. Und vielleicht haben sie selber gesagt, sie haben nichts gescheit studiert und dachte, vielleicht hätten wir von unseren Eltern hören müssen und doch Jus studieren, dann könnten wir jetzt Rechtsanwalt werden. Klammer auf, Jörg Haider ist Jurist und quasi hat da etwas Solides studiert. Noch eine Klammer auf. Eigentlich wollte Haider aber Schauspieler werden. Und eigentlich hat Haider, wenn ich mich recht erinnere, sogar anfangs in Salzburg auch Geschichte oder irgendwas Geisteswissenschaftliches studiert, wie Herbert Kickl. Erste Klammer zu, zweite Klammer zu. Wie so oft im Leben bestimmt ein Kontakt das weitere Schicksal. Wir haben in der Folge 1 unseres Podcasts über den Philosophieprofessor Franz Ungler gesprochen, der Kickl sehr beeinflusst hat, und Kickl gerät dort in so einen Kreis antilinker Studenten um diesen Philosophieprofessor, und dort trifft er einen jungen Vorarlberger, Johannes Berchtold aus Bregenz, und der hat ähnliche Interessen wie Kickl, der studiert Philosophie, Politik, Soziologie und Psychologie sogar noch dazu, in Innsbruck und in Wien. Im Gegensatz zu Kickl, muss man sagen, schließt Johannes Berchtold sein Studium ab. Wir haben bereits den komplizierten Namen von Kickls nicht abgeschlossener Diplomarbeit gehört. Berchtold hat sogar eine Dissertation geschrieben und die lautet: Die Aufhebung der dritten Antinomie Kants durch Hegel im Rahmen des Problems der Freiheit in der Tradition spekulativer Philosophie.
Auch diesen Titel werden wir uns nicht merken.
Werden wir uns nicht merken können. Und also das ist aber quasi die jungen Männer, Kickl und Berchtold, da finden zwei Rechtshegelianer zusammen. Und ich stelle mir gerade vor, wie die dann um 2 Uhr früh nach dem 5. Bier über Kant, Hegel und das Problem der Freiheit bei spekulativer Philosophie fabuliert haben.
Dieser Johannes Berchtold ist nicht uninteressant. Erstens, weil er Kickl beeinflussen wird. Und zweitens auch sein Lebensweg. Was wurde aus dem?
Ja, Johannes Berchtold erlangte im innenpolitischen Betrieb eine gewisse Prominenz. Die Älteren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich noch vielleicht an Herbert Haupt erinnern. Das war ein FPÖ-Politiker in der Koalition von ÖVP und FPÖ unter Wolfgang Schüssel. Und Herbert Haupt war der erste und einzige männliche Frauenminister, nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt. Ich kann mich erinnern, ich habe da als junger Journalist einmal Herbert Haupt begleitet zu einem Treffen der EU-Frauenministerinnen. In Paris war das. Und waren alle fassungslos, dass Herbert Haupt allein auf diesem Foto ist. Da sind die ganzen Frauenministerinnen und die Mitarbeiterinnen von ihnen sind zu mir gekommen, ob Österreich das wirklich ernst meint, dass wir da einen Frauenminister haben, der ein Mann ist. Und ich habe ihnen das ein bisschen erklärt, es war ein bisschen kompliziert. Und vor allem, Herbert Haupt war auch ein sehr kauziger Politiker. Es war eine kleine Abschweifung. Herbert Haupt richtete aber in seinem Frauenministerium eine eigene Männerabteilung ein, und zum Chef dieser Männerabteilung machte er eben Johannes Berchtold, der organisierte einen Boys Day, machte Symposien über männerspezifische Aspekte der Gleichstellung, redet also über Programme über aktive Vaterschaft, aber auch über Gewaltprävention, also lauter solche Dinge, aber natürlich war diese Männerabteilung immer sehr umstritten, und als die Grünen dann das Frauenministerium bzw. das Gesundheitsministerium übernahmen, ab 2019 wurde diese Abteilung abgeschafft. Aber wie auch immer, Johannes Berchtold war derjenige, der Kickl zur FPÖ brachte.
Deswegen hat er, muss man sagen, eine extrem wichtige Funktion in Sachen Rechtspopulismus in Österreich. Denn hätte er Kickl nicht zur FPÖ gebracht, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und uns über einen Volkskanzler Gedanken machen.
Ja, und wie ist das überhaupt hergegangen? Johannes Berchtold war selber bei der FPÖ, und zwar an der Freiheitlichen Akademie. Wir wissen, jede Partei hat so eine Akademie, in der werden die eigenen Funktionäre geschult und es wird konzeptive Arbeit geleistet. Johannes Berchtold war in der Freiheitlichen Akademie für die Publikationen zuständig und er hat sich gedacht, naja, Herbert Kickl könnte dort mit seinem Geist und seinem Intellekt auch gut hinpassen. Und man kann heute sagen, diese Karriere des Herbert Kickl, die begann eigentlich mit einer Notiz auf einem Bierdeckel. So ordinär kann Politik, ordinär im Sinn von gewöhnlich, so einfach kann Politik manchmal sein. Denn Herbert Kickl trifft 1995 mit Fritz Siemhandl zusammen, das ist ein FPÖ-Bezirksrat, und arbeitet bis heute als Fachreferent für Sozialpolitik im FPÖ-Parlamentsclub. Und damals ist Fritz Siemhandl der stellvertretende Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie und er trifft Herbert Kickl zum Vorstellungsgespräch. Und Kickl hat offenbar überzeugt. Siemhandl schreibt ihm die Telefonnummer auf den Bierdeckel und so beginnt die Karriere des Herbert Kickl.
Die Telefonnummer der Akademie, wo er sich melden soll für einen Job.
Wo er sich melden soll für einen Job und dann beginnt Herbert Kickl dort zu arbeiten. Die Akademie war damals untergebracht in der Kärntnerstraße 28, also genau in der Wiener Innenstadt. Damals war die gesamte FPÖ in diesem Haus untergebracht, war natürlich eine sehr teure Miete, aber ich kann mich auch noch erinnern, das waren eine riesige, weite Fluchten waren das, also war sehr schön zum Arbeiten, sicher größer als in Kickls Heimathaus. Und wir haben natürlich auch mit Leuten geredet, die damals auch schon in der FPÖ gearbeitet haben und da gab es auch Kärntner. Und einer dieser Kärntner hat uns erzählt, dass Kickl nach Feierabend oft zu seinen Kollegen dort gesagt hat, gehen wir noch ans Cheppern. In Kärnten, das muss jetzt mal durch ein schlechter Kärntner erzählen.
Ja, sagt man das so in Kärnten.
Offenbar heißt Cheppern noch etwas trinken gehen und Kickl trinkt sehr gern Bier. Und schon damals fällt aber eines auf, die Kärntenstraße ist bekanntlich mitten im Herzen von Wien. Dort gibt es coole Bars, Clubs, auch damals schon. Aber in diese Bars, Clubs und Kaffeehäuser in der Wiener Innenstadt hat es ihn nicht gezogen. Er ist lieber gegangen in eines der Gasthäuser, die es dort noch gab. In diese normalen Beiseln, wo die normalen Leute hingehen. Etwa zum bekannten Rheintaler nahe der Parteizentrale.
Okay, aber Kickl hat ja eigentlich nichts gelernt. Also er ist jetzt, er hat die Matura, er hat keinen weiteren Abschluss. Er kennt sich aus bei Hegel, aber was macht man damit in der FPÖ? Akademie.
Wenigstens war ein Rechtshegelianer, also das Linkshegelianer hätte wahrscheinlich gleich einen Fußtritt bekommen. Es gibt ein bekanntes Zitat von Kickl, was seine Tätigkeit in der Freiheitlichen Akademie betrifft. Er hat sich dort nämlich vorgestellt mit den Worten, ich kann zwar nichts, aber ich kann alles lernen. Das zeigt einerseits seine Reflexionsgabe, aber andererseits auch wirklich sein Selbstbewusstsein. Und tatsächlich war es ja auch so. Man kann sagen, dieses Philosophiestudium, das zählt in freiheitlichen Kreisen wahrscheinlich ohnehin nichts, egal ob er es abgeschlossen hat oder nicht. In der FPÖ sind natürlich Mediziner, Juristen, Betriebswirte, Diplomingenieure bevorzugt. Denn die Freiheitlichen waren und sind teilweise immer noch so eine Honoratiorenpartei, wo die Freiberufler tätig sind, Anwälte, Ärzte, Notare, Architekten und Apotheker. Und mittendrin steht auf einmal der verhinderte Linkshegelianer Herbert Kickl.
Und was tut er dort?
Kickls Begabung ist es, dass aus diesem Bildungsgemisch, das er da hat, Publizistik, Politik, Wissenschaft, Philosophie, Geschichte, alles, was er sich angelesen hat, er entwickelt daraus so eine Dienstleistung, die der Partei nutzt. Also man kann ihn da so als eine Art Universaldilettanten bezeichnen. Das ist jetzt nicht einmal despektierlich gemeint, denn damals waren viele, die solche Sachen studiert haben, eine Art Universaldilettant. Und solche Absolventen sind damals in Werbeagenturen gegangen, in die PR-Firmen, in die Kammern, Interessensvertretungen. Viele wurden auch Journalisten und Kickl ging eben in eine Partei. Dazu hat er einmal gesagt, ich wollte wissen, was ich mit meinem Wissen in Philosophie und Politologie eigentlich umsetzen kann. Ich meine, es ist ihm gelungen. Seine genaue Tätigkeit sah so aus. Es gibt in dieser Akademie 1995 zwei Abteilungen. Eine ist für die Schulung der Funktionäre zuständig und die andere für die inhaltliche Grundsatzarbeit, wo Konzepte erarbeitet werden. Und genau da arbeitet Kickl und da fühlt er sich wohl, weil da kann er sozusagen philosophieren und Gedankenwelten entwickeln. Allerdings sind am Anfang seine Aufgaben da eher beschränkt, weil er ist ein Art Helferlein. Er muss bei der Organisation helfen, besorgt Flipcharts für Seminare, er stellt Poster auf bei Diskussionsabend und Symposien. Und es ist ein Zitat überliefert von einem Mitarbeiter, mit dem wir reden konnten. Und der hat uns gesagt, dass Kickl immer so einen leicht aggressiven Eindruck machte. Er war immer so der leicht empörte kleine Mann aus Kärnten. Und einmal soll ihn sogar ein Vorgesetzter gefragt haben, ja sag einmal Herbert, wenn du hier niemanden magst, was machst du dann eigentlich hier?
Gute Frage. Also es war jedenfalls ein wenig unglamourös, was er dort zu tun hatte, zu Beginn zumindest. Wer waren dort eigentlich die maßgeblichen Leute? Wen hat er dort kennengelernt?
Da treffen wir auf ein paar prominente Persönlichkeiten. Die Freiheitliche Akademie war damals sehr verstaubt und wurde aber auf neue Beine gestellt. Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie war Karl-Heinz Grasser zu dieser Zeit, der spätere Finanzminister. Und ihm folgte dann der Nationalratsabgeordnete Herbert Scheibner, ein späterer Verteidigungsminister. Und die zwei waren es, die quasi auch den ersten Dienstvertrag von Herbert Kickl unterschrieben haben. Der Präsident der Akademie ist allerdings ein anderer, nämlich Jörg Haider, der FPÖ-Parteiobmann, der auch natürlich regelmäßig bei Veranstaltungen der Akademie auftritt. Zum Beispiel im Jahr 1995, als Kickl begonnen hat zu arbeiten, lässt Haider organisieren eine Diskussion über ein Jahr EU-Votum. Wir erinnern uns, die FPÖ war sehr streng gegen den EU-Beitritt und Haider hat dann ein Jahr später sehr opponiert wieder gegen die EU. Und hier lernt Kickl Haider aus der Nähe kennen. Er kann beobachten, wie sich Haider verhält, wie er argumentiert. Er lernt dort, dass ein guter Politiker zu jedem Thema etwas sagen kann, weil man improvisieren muss und dass eigentlich die politische Kommunikation hin und wieder wichtiger ist als die Inhalte. Wahrscheinlich hat Kickl schon damals begonnen, Haider zu bewundern, weil er war ja, Kickl, immer so etwas sozial verkrampft. Und Haider hatte so einen spielerisch leichten Umgang mit den Leuten. Und zwar, Haider konnte in dem einen Moment wirklich mit dem Arbeiter reden, eines Bergwerks aus Radenthein zum Beispiel, und gleichzeitig oder dreht sich um Haider und kann mit einem Universitätsprofessor genauso plaudern. Das war so ein Können des Jörg Haider und das hat Herbert Kickl sicher bewundert.
Und wie wichtig, würdest du sagen, war damals diese Akademie? Also saß Kickl da in einem Machtzentrum oder war das ein bisschen ein Orchideen?
Ja, die Akademie war sowas, das muss man sich vorstellen, als Jörg Haiders persönlichen Think Tank. Also die arbeiten Programme aus, wie das Bündnis mit den Bürgern oder einen Vertrag mit österreichischen Lehrlingen. Und zur 150-Jahres-Jubiläum der Revolution von 1848 organisierte dann die Akademie einen Festakt in der Hofburg. Dort hat auch wieder Jörg Haider geredet. Da war ich auch schon damals, kann ich mich erinnern, dabei. Da gab es ein Mozartstück und Beethoven und eine Lesung von Heinrich Heine. Und Jörg Haider hat eine Festrede gehalten und hat schon damals gewettert gegen die politisch Korrekten, die von den Bürgern die passende Gesinnung abfragen, wie früher die Pfarrer den Katechismus. Man muss sich das so vorstellen, irgendwo da während dieser Rede von Jörg Haider in der Hofburg stand nicht nur der junge Profilredakteur, sondern da stand irgendwo auch Herbert Kickl, der das mitorganisiert hatte und der 25 Jahre später ganz ähnlich formulieren wird wie Jörg Haider.
Kickl sah sich wahrscheinlich als deutlich intellektueller als diese Tätigkeiten, die er dort verrichten musste. Wie hat er es denn geschafft, dass er dann ein bisschen höher gestiegen ist innerhalb dieser Akademie und der Partei?
Na, es ist bald dort jedem aufgefallen, dass Herbert Kickl unterbeschäftigt und unterfordert ist mit dem Aufstellen von Posters und von Plakate aufkleben. Er wird in der Partei immer wichtiger und er will immer noch wichtiger werden und er beginnt wirklich Inhalte zu erarbeiten. Wenn Bürger sich melden mit irgendwelchen Problemen, dann schreibt er auch Antworten. Es wird kolportiert, dass er dann oft schon in Mails, die er an Bürger richtete, unterschrieben hat mit Herbert Kickl im Namen des Bundesparteiobmanns Jörg Haider, weil er sich so vielleicht noch ein bisschen wichtiger machen wollte. Und dann passiert etwas. Die FPÖ-Zentrale erkennt ihm sein Talent und schickt ihn dann immer gern vor Regionalwahlen in die Bundesländer. Einfach nur, dass er dort ein bisschen die politische Lage erkundigt, dass er dort Themen aufbereitet und irgendwie ein Gespür bekommt, was sich für einen Wahlkampf eignen könnte. Und das ist eine Fertigkeit, die ihn später auch noch auszeichnen wird.
Das bedeutet aber, er hat sich sehr eingearbeitet in die politische Denkweise der FPÖ, die allerdings jetzt auch nicht so einheitlich ist. Die FPÖ hat ja durchaus unterschiedliche Strömungen. Wo war denn der Kickl da, wo hat er denn da begonnen, gedanklich und ideologisch?
Ironischerweise gilt Kickl in dieser Parteiakademie und in der FPÖ am Anfang sogar als Linker. Denn er hat sich um vernachlässigte Themen gekümmert, die in der FPÖ zum damaligen Zeitpunkt noch überhaupt keine Rolle spielten. Etwa soziale Themen, aber auch Umwelt. Also man kann vielleicht Herbert Kickl mit Fug und Recht als den ersten blauen Öko bezeichnen. Seine Vorgesetzten hatten es aber auch nicht leicht mit ihm, weil das erinnert an seine Schulzeit. Er hatte zwar Ideen, doch er ist ein unruhiger Geist, der ständig widerspricht auch. Also es ist sogar überliefert, dass er abends dann beim Cheppern in irgendeinem Wirtshaus, soll er sich sogar über Jörg Haider sehr erregt haben. Und da soll es einen Ausflug gegeben haben, auch der Akademie, und dort wurde Herbert Kickl von seinen Kollegen verspottet. Da zog er von dannen, wird erzählt, und hat angekündigt, dass er nie wieder in die FPÖ zurückkehren wird. Und zwei Tage später saß er aber schon wieder im Büro. Also dieses bisschen angerührt sein und dass man zwar sehr viel austeilen kann, aber nur ungern etwas einsteckt, das zeichnet sich schon damals ab, und das werden wir vielleicht in späteren Folgen noch ausführen. Das prägt ja Kickl bis heute. Was auch damals schon klar wird, Kickl will persönlich nicht geliebt werden. Ja, also wenn man ihn vergleicht mit Haider und später Heinz-Christian Strache, die buhlten immer um die Gunst der Leute. Kickl wollte nicht geliebt werden in dieser Parteiakademie, aber er erwartete sich Anerkennung für seine Leistung. Er erwartete sich Wertschätzung. Und wenn er die nicht bekam, dann konnte er ein bisschen furios werden. Es zeichnet sich ein bisschen raus, dass er so eine Art Gerechtigkeitsfanatiker ist. Allerdings immer nur gegen sich selbst gegenüber Gerechtigkeit.
Wir haben jetzt länger über Kickl in der Akademie, in der Freiheitlichen Akademie gesprochen, aber wie lange war er dort eigentlich?
Es kam eine Zäsur mit der neuen Parteiobfrau Susanne Riss. Wir erinnern uns, im Jahr 2000 formte Jörg Haider mit Wolfgang Schüssel eine schwarz-blaue Koalition, blieb aber in Kärnten. Vizekanzlerin und neue Bundesparteiobfrau der FPÖ wurde Susanne Riss, und die konnte mit Herbert Kickl so gar nichts anfangen. Die kannte ihn aus einem Wahlkampf und hat ihn damals aber gleich wieder zurückgeschickt zu Jörg Haider. Und was macht Herbert Kickl? Er geht weg aus Wien und landet in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ in Klagenfurt. Dort macht er wieder kleinere Dinge. Er organisiert eine Pressekonferenz. Er macht Fotos bei Haider-Auftritten. Er ist eine Art persönliches Helferlein des Landeshauptmanns. Aber dieses Exil in Klagenfurt dauert nicht lange, denn 2002 zerbricht die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Susanne Riss ist Geschichte und Herbert Kickl kommt zurück nach Wien. Er feiert ein Comeback in der Freiheitlichen Akademie, nicht als kleiner Mitarbeiter, nein, Jörg Haider macht ihn sogar zum Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie. Und das ist eine wichtige Funktion, denn er ist in der Hierarchie jetzt gleich mächtig wie der FPÖ-Bundesgeschäftsführer, wie der Clubdirektor, er sitzt im Bundesparteivorstand, das sind seine offiziellen Funktionen. Informell ist er natürlich dafür zuständig, für Jörg Haider in Wien die Augen und Ohren offen zu halten. Wenn ich zusammenfassen darf, 1995 beginnt Herbert Kickl in der Freiheitlichen Akademie zu arbeiten, bewährt sich, macht Karriere, hat einen kleinen Karriereknick unter Susanne Riss, muss nach Klagenfurt und kommt aber zurück als Geschäftsführer der Akademie, in der er 7 Jahre zuvor zu arbeiten begonnen hat. Herbert Kickl ist Mitte 30, als Geschäftsführer der Akademie eine Art erfolgreicher politischer Dienstleister. Er ist aber noch kein Politiker. Natürlich wissen wir nicht genau, ob es ihn nicht schon damals gereizt hätte, selber ein politisches Amt einzunehmen, oder ob er damals ganz sicher war, mein Platz ist in der zweiten Reihe. Wir werden im Verlauf unseres Podcasts versuchen, das noch weiter herauszuarbeiten, wie Herbert Kickl eigentlich von der zweiten Reihe, vom Dienstleister zum Politiker wurde. Das hängt natürlich zusammen mit seinen Parteiobleuten, Jörg Haider, dann Heinz-Christian Strache und zum Schluss Norbert Hofer. Das sind die drei wichtigen Parteiobleute, unter denen Herbert Kickl gedient hat. In der nächsten Episode werden wir Herbert Kickls Verhältnis zu den drei dominanten FPÖ-Obleuten der vergangenen 20 Jahre beleuchten. Einerseits natürlich Jörg Haider, dann Heinz-Christian Strache und zum Schluss Norbert Hofer.
Und wenn Sie all das noch ausführlicher nachlesen wollen, empfehlen wir ganz unbescheiden nochmal unser Buch Kickl und die Zerstörung Europas, das gerade im Schollnei Verlag erschienen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Gernot.
Ich darf mich bei dir bedanken, lieber Robert, und noch mehr darf ich mich bedanken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen, beim nächsten Mal wird es noch spannender.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.